Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und der ein und andere hat es vielleicht mitbekommen oder war live bei der Online-Sprechstunde dabei, die Julia Hollnagel. Das ist die Pressesprecherin von Athleten Deutschland. Und wir beide haben diese Online-Sprechstunde initiiert. Aber bevor wir dazu kommen und bevor du die Gelegenheit hast, nochmal reinzuhören oder sie dir sogar anzusehen, den Link habe ich dir in die Shownotes getan, denn die Sprechstunde wurde aufgezeichnet, auch nach Einwilligung natürlich der Teilnehmenden. Und genau, aber bevor wir dazu kommen, als kleiner Background zu Athleten Deutschland. Was ist das überhaupt oder wer ist das überhaupt? Athleten Deutschland wurde im Jahr 2017 gegründet, um den für Deutschland startenden Athletinnen erstmals ein echtes Mitspracherecht zu ermöglichen. Der Verein setzt sich für grundlegende Veränderungen im deutschen und internationalen Sportsystem ein. Der Schutz, die Perspektive und die paritätische Mitbestimmung der Athletinnen steht dabei immer im Mittelpunkt. Ich habe dir mal in die Shownotes ebenfalls den Link zur Website von Athleten Deutschland und deren Instagram-Profil gesetzt, aber auch zu deren sehr informativen Podcast namens Blut, Schweiß und Tränen, der einige Parallelen auch zu meinem Podcast hat. Auf jeden Fall denke ich, wenn du hier schon wertvollen Input rausziehst für dich, ist auch der Podcast von Athleten Deutschland ganz bestimmt auch etwas für dich. Genau. Aber was war und ist Sinn und Zweck dieser Sprechstunde? Wir wollten Betroffenen und Angehörigen einen geschützten Raum geben, um ihre Gedanken und Gefühle zu teilen, aber auch die Möglichkeit zu geben, Rückmeldung zu bekommen. Uns geht es um einen ehrlichen Austausch. Uns geht es um deine Gefühle, deine Sorgen und Ängste. Und obwohl wir die Krankheit, also in dem Fall die Essstörung, so oft mit uns selbst ausmachen, sind wir nicht alleine und sollten es auch nicht sein, weil ich aus Erfahrung weiß, dass diese Isolation ein tragisches Ende nehmen kann. Wir wollen uns nicht mit der Wahrheit konfrontieren, so war das auch lange Zeit bei mir, aber wir müssen es. Das ist das einzige Soll, was ich dir noch aufbürgen würde. Ansonsten geht es im Leben um das genaue Gegenteil, nämlich die zurückgewonnene Freiheit, die Erlaubnis, kein Muss, das unzensierte und zwanglose Erleben. Sich freuen, lachen, teilnehmen, wahrnehmen und zulassen, was das Leben uns schenkt und die Essstörung nimmt. Das musst du dir immer ganz klar machen und vor Augen halten. Und in dieser Sprechstunde ging es deshalb zuerst einmal um meine persönliche Geschichte, um damit vielleicht das Eis zu brechen. Treue HörerInnen meines Podcasts kennen meine persönliche Geschichte bereits, aber dennoch ist die Sprechstunde meiner Meinung nach hörens- oder auch sehenswert, je nachdem, was dir lieber ist. Und zukünftig soll es eben weitere diese Art Sprechstunden geben, in denen du anonym und geschützt deine Gefühle und Gedanken mit uns teilen kannst. Denn Fakt ist, dein Herz hat Redebedarf, auch wenn du dir das vielleicht jetzt gerade noch nicht eingestehen magst. Und jetzt, viel Freude ist vielleicht das falsche Wort. Ich wünsche dir einfach, dass du aus dem folgenden Gespräch für dich einiges mitnehmen kannst und vielleicht bei der nächsten Stunde auch mit dabei bist. Ich würde mich freuen. Ich spüre euch um mich. Deshalb vielleicht erst keine Vorstellung zu mir. Ich bin die Ramona, gelernte Bewegungswissenschaftlerin und Journalistin und aktuell auch wieder Leistungssportlerin. Und ich liebe das Schreiben. Ich liebe mich mit sehr, sehr tiefgründigen Themen auseinandersetzen. Und ich glaube, das, was mir gut gelingt, die Dinge dann auch für Außenstehende greifbar zu machen, das war halt einfach auch für mich eine Herzensangelegenheit, meine eigenen Erfahrungen mit der Essstörung zu teilen. Unter anderem in meinem Podcast, um da einfach vielleicht auch Tabu zu brechen und einfach Herzen zu erreichen, weil das so zentral ist, weil diese Krankheit einfach einnehmend teuflisch ist. Und wenn ich nur ein Herz erreiche und etwas in diesem Herz bewegen kann, dann habe ich schon viel geschafft, weil ich weiß, wie schwer es ist, da überhaupt etwas in den Gang zu bringen. Genau. Ja, vielleicht als erster Einstieg.
Genau. Ja, und heute sind wir da, um darüber einfach ein bisschen zu sprechen und ja, vor allem auch damit Ramona heute euch und mir auch, aber ich weiß schon ein bisschen mehr als ihr, weil ich mich mit Ramona schon zum Vorgespräch gesprochen habe, getroffen habe, schon mal so ein bisschen, also dass Ramona uns heute einfach mal berichtet, ja, ihre Geschichte erzählt. Und das wäre tatsächlich auch einfach meine erste ganz offene Frage an dich, Ramona. Ja, du hast unter einer Essstörung gelitten. Ich habe im Vorgespräch gefragt, ob man dieses Leiden denn überhaupt sagen darf, aber ich habe es jetzt in der Frage drin gelassen. Und ja, erzähl uns doch mal deine Geschichte.
Ja, das ist eine gute Frage, die du auch schon damals gestellt hast. Leiden, ich glaube, viele in der Essstörung leiden nicht bewusst, unbewusst aber schon. Und auch gerade in den stillen Momenten, bei mir war das besonders abends, wenn es Richtung Nacht ging, wo man seinem Unterbewusstsein näher kommt, ging es mir meistens sehr, sehr schlecht. Und irgendwann war das dann auch so weit, dass ich sehr lustlos und depressiv wurde und eigentlich keinen Sinn mehr sah. Und am nächsten Morgen dann meistens hat der alte Trott wieder von vorne angefangen. Wie hat es bei mir angefangen? Tatsächlich damals mit einer vermeintlich harmlosen Diät. Und das hat sich dann über ganze 12 Jahre lang hingestreckt. Und der Grund für diese Diät war, glaube ich, einfach auch, dass ich das Gefühl hatte, mich kontrollieren zu müssen, dass ich irgendwie perfekt sein muss, dass ich mir keine Fehler erlauben darf. Und das Konstrukt der Essstörung beziehungsweise anfänglich die Diät war so etwas, was ich in der Hand hatte, vermeintlich. Man meint ja, man hat alles im Griff, aber in der Essstörung gibt man eigentlich sein Leben aus der Hand. Aber es fühlt sich so ja eigentlich konträr an. Und das Gefährliche dabei ist, dass man den ehrlichen Bezug zu sich selber, zum Leben gänzlich verliert und eigentlich alles sich um diese Essstörung dreht, alles sich nur ums Essen dreht und man alles drumherum verliert. Aber die Essstörung ist dann irgendwie in dem Moment die Nummer eins und alles andere wird hinten angestellt. Auch die Liebe zu Freunden, zu meinen Eltern, das war halt in dem Moment oftmals zweitrangig. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie heftig einnehmend diese Krankheit einfach ist. Und ich kann mich noch total an den Moment erinnern, wo ich mit meinem Bruder spazieren war und ich mir nicht vorstellen konnte, die Essstörung hinter mir zu lassen. Weil ich wusste, wie gewaltig die ist und wie mächtig sie ist und wie vermeintlich hilflos ich war. Und doch kann man sein Leben wieder in die Hand nehmen und tatsächlich in die Hand nehmen. Aber vielleicht noch mal zum Verlauf. Also aus der Diät wurde dann wirklich immer mehr dieses restriktive, kontrollierte, strenge Essen, beziehungsweise dann auch nicht Essen. Und vor allem dann in der Unizeit, so 2014, 15, fing es dann auch mit dem Sport nochmal extremer an und das war dann so ein sehr, sehr ungesundes Geben und Nehmen. Ich weiß halt, dass der Sport bei mir immer zuerst da war. Also es war eine ehrliche Leidenschaft, nur irgendwann wurde der Sport dann als Mittel zum Zweck missbraucht. Und deshalb war ich all die Jahre nie eine ehrliche Sportlerin. Und ja, und irgendwann war das leider dann auch so weit, dass ich auch in die Klinik gehen musste, beziehungsweise dafür konnte ich mich noch bewusst entscheiden. Und ich habe dann auch noch diverse Therapiestunden gehabt und die waren so vermeintlich, vom Gefühl her haben die nichts gebracht, aber so rückblickend, wenn ich mir das alles nochmal so Revue passieren lasse, eigentlich jede Art der Konfrontation mit dieser Krankheit tut etwas im Unterbewusstsein. Und ich habe dann irgendwann nur gespürt, dass da etwas arbeitet, dass auch ich immer mehr so diese innerlich kindlichen Gelüste zulasse und dass ich dass ich wieder wage, auch Gelüsten nachzugehen, aber sehr, sehr kontrolliert immer noch. Aber auch das, was Außenstehende als nichtig erachten, das ist einfach so wertvoll, allein nur einen Schokobon zu essen, als Beispiel, ja, den Schokobon zu essen oder eine süße Zahnpasta. Ja, es gibt ja geschmacksintensive oder ganz neutrale Zahnpastas. Auch das hat man damals gemieden, weil man vermeintlich dachte, okay, wenn ich jetzt eine süße Zahnpasta in den Mund nehme, unterbreche ich mein Nüchternsein. Und weil ich meinem Körper in dem Moment das Gefühl gebe, dass Essen kommt. Und so weit gehen diese kranken Gedanken. Genau. Und das alles als solches aufzurollen, aufzubrechen, ist eine herben Arbeit. Deshalb glaube ich, sind selbst jede Konfrontation, jeder Podcast, den man hört, jedes Gespräch, was man hier vielleicht folgt, tut etwas in einem, bewegt etwas in einem und hilft einem, ins Umdenken zu kommen und hoffentlich früher als später auch in die Umsetzung. Genau. Und vielleicht nochmal zu dem Weg, war dann eben die Klinik und nach der Klinik war es dann wirklich so weit, dass ich einfach gewusst habe, es kann so nicht weitergehen, beziehungsweise ich fing das erste Mal an, wirklich Angst um meinen Körper zu haben. Und das war, glaube ich, eine sehr gesunde Angst im Vergleich zu den anderen Ängsten, die einem sonst in der Essstörung umtreiben. Und diese Angst um meinen Körper war letzten Endes auch das Ausschlaggebende, dass ich mich auch wieder mit meinem Körper verbunden habe und wusste, wenn ich hier etwas für mich tue, dann gelingt das nur mit meinem Körper, weil ich weiß nicht, ob er die Energie noch aufnimmt, die ich ihm jetzt wieder regelmäßig geben möchte. Und das war der Tag, der 14. Februar 2021, wo ich mich entschieden habe oder meinen Körper gefragt habe, gibst du mir noch diese eine Chance? Und ich habe ihm dann gesagt, wenn du mir diese Chance gibst, zeig mir das bitte am nächsten Morgen mit einem guten Gefühl. Und am nächsten Morgen hatte ich dieses so seelenruhige Gefühl in mir und ich wusste, okay, ich darf kämpfen. Und obwohl, es war wirklich ein Kampf, aber es war diese verbindliche Entscheidung am 14. Februar, aber die konnte ich nur mit meinem Körper zusammen auch umsetzen. Und das war der Anfang einer längeren Reise, die mich zum Glück hierher gebracht hat.
Ja, wir wollen auch gleich nochmal ausführlich über das Thema Recovery sprechen, wie du es immer gern nennst, Ramona. Ich habe noch eine Sache, die ich am Anfang ganz vergessen habe. Ihr dürft natürlich jederzeit gern Fragen stellen. Wir freuen uns total. Einfach in den Chat schreiben. Dann stelle ich die auch gern, wenn es thematisch passt. Und sonst haben wir am Ende natürlich auch nochmal einen Bereich, einen Raum, wo das, wo wir nochmal alle Fragen beantworten. Mir ist jetzt gerade beim Zuhören nochmal so der Gedanke gekommen, Leistungssport und Essstörung, Ramona, wie passt das denn zusammen? Du hast es gerade so ein bisschen gesagt, dass für dich so das intensive Sporttreiben so ja auch quasi der Essstörung geschuldet war, aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenbringen.
Ja, sehr, sehr wichtig, auch heute damit sehr, sehr und jeden Tag aufs Neue, ungelogen, bei jeder Einheit bin ich mit Kopf und Herz dabei und sehr, sehr achtsam, weil ich weiß, jede Einheit erinnert mich an die Zeit, weil ich weiß, wie viele Jahre der Sport als Mittel zum Zweck missbraucht wurde. Und jetzt kann eigentlich jede Einheit eine Chance sein, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten. Und das versuche ich so zu sehen. Ich habe auch viel darüber gelernt, sei es nur was die Ernährung auch anbelangt, losgelöst vom Sport überhaupt, sich Essen zu erlauben, ja, weil der Körper auch unabhängig vom Sport 24 Stunden leistet und das einfach auch zuzulassen und sich zu erlauben. Vieles hat mit Erlauben zu tun, weil die ganzen Jahre waren von Verboten und Verzichten einfach eingenommen. Und auch losgelöst eben vom Sport, ja, regelmäßig zu essen. Aber wenn man den Sport macht, das als extra Sache sieht, das heißt, wenn ich meinen Körper extra fordere, muss er auch extra gefördert werden, weil sonst kann ich nicht von Training sprechen. Ja, und das heißt ganz konkret, wenn ich mir diese eine Sporteinheit nehme, wird die entsprechend verpflegt. Und ich war dann, es war im Oktober letzten Jahres, dann bei der Ernährungsdiagnostik bei dem Jörg Hösli in der Schweiz. Und da wurde mir einmal noch mehr aufgezeigt, wie viel mehr wir den Körper auch geben müssen, wenn wir diese Höchstleistung von ihm verlangen. Und dass er sich nur auch entwickeln kann, wenn wir ihn gescheit verpflegen. Und ich wusste, das ist das Mindeste, was ich erstmal machen kann, um überhaupt wieder Sport machen zu können. Aber dazu nochmal gesagt, ein Jahr lang habe ich keinen Sport gemacht, ja, obwohl ich davor immer auch Sport machen musste, ja, oder mir das selber aufgezwungen habe. Aber dann habe ich wirklich, und das war so eine doppelte Herausforderung, erstens regelmäßig wieder anfangen zu essen und gleichzeitig den Sport als solches sein zu lassen. Und ich habe diese Unruhe in mir gespürt. Ja, teilweise ist es aus mir aggressiv und wütig ausgebrochen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich, jetzt sind die ganze Zeit diese Krankenwagen, ich mache mal das Fenster zu. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass man auf sich aufpassen muss. Genau, ich habe einfach dieses. Den Sport als solches über die Zeit wirklich sein gelassen und ich bin spazieren gegangen, weil ich habe gespürt, mein Körper, der braucht die Bewegung, ja, aber der braucht auf eine ganz natürliche Weise die Bewegung und nicht, um etwas zu kompensieren. Dann, wo der Sport etwas kompensiert, ist es gefährlich und das ist nicht der Weg, ja. Und ich habe versucht, über die Zeit überhaupt erst wieder reinzuspüren. Ist der Sport überhaupt eine ehrliche Leidenschaft? Und diese Frage habe ich mich sehr, sehr oft gestellt, weil ich wusste, wie er über die Jahre einfach missbraucht wurde. Aber ich, die Erinnerung danach, daran, dass eigentlich der Sport zuerst da war, hat mir den Glauben gegeben, dass ich das mag, dass ich das eigentlich möchte und auch das Potenzial sehe, was da ist. Und da an dem Punkt bin ich jetzt, dass ich sehr, sehr achtsam damit umgehe, auch weiß, dass durch diesen Leistungsanspruch ich mir vielleicht hier und da die Recovery erschwere. Das muss ich auch ehrlich sagen, aber trotzdem weiß ich, was ich zu tun habe, um den Sport zu machen. Und ich sehe jetzt, dass die Leistung sich positiv entwickelt und dass ich auch in dem Bereich ganz bewusst und konkret ein Vorbild sein kann, weil ich zeigen möchte, dass wenn ich mit meinem Körper arbeite, wenn wir mit unserem Körper arbeiten, ihn wirklich fördern, dann wohnt diesem Teamwork eine ungeahnte Kraft inne. Und das möchte ich ja auch selber in mir mal ausprobieren, weil ich das all die Jahre nicht gemacht habe. Und jetzt möchte ich sehen, was geht da wirklich. Und das ist super cool, dieses Gefühl. Ich arbeite hier mit meinem Körper zusammen und Essen ist Energie, ja. Und wir zusammen sind ein starkes Trio. Mal schauen, was daraus wird. Und dieses Jahr war auch so ein, ich bin so dankbar über jeden Herzschlag. Das klingt so banal, aber ich bin so dankbar über jeden Herzschlag, der mich durch diese krassen Einheiten und Wettkämpfe bringt, dass mein Herz arbeitet, weil das halt eine Zeit lang auch fast nicht mehr wahr. Und das kann von jetzt auf gleich passieren, weil wir vermeintlich das Gefühl haben, wir sind, es funktioniert ja alles irgendwie. Aber wir verlieren die Kontrolle und ich habe auch die Kontrolle auch verloren, aber ich habe noch rechtzeitig die Kurve gekriegt und genau deswegen mache ich das hier, mache ich das in meinem Podcast, mache ich das auf meinen Kanälen, damit du aufwachst. Damit du dich dir zuwendest. Weil das Leben ist es wert und du bist es wert. Und dir steht noch so viel bevor. Und das soll dich so motivieren und positiv triggern und nicht negativ, was um dich herum passiert. Ich möchte, dass du lernst, am Leben teilzunehmen, dass du wieder wahrnimmst und all diese Möglichkeiten, die das Leben dir bietet. Aber das sehen wir nicht, weil sich in der Essstörung alles nur oft um die Essstörung dreht. Deshalb. Wichtig ist, dass wir uns wieder mit uns selbst verbinden und diese Liebe, diese Dankbarkeit allein jeden Herzschlag aufbringen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ich weiß, wie krass schwer diese Krankheit ist und wie gefährlich. Und das, glaube ich, wissen einige einfach noch nicht. Auch nicht auf sich selbst bezogen, wie gefährlich das ist. Und deshalb auch dieser Austausch hier. Ja, vielleicht beantworten zum Thema
Ja,
Sport.
vielen, vielen, vielen Dank, Ramona, für die Offenheit. Du hast es auch eben schon angesprochen und auch der Call heute ist ja auch der Beweis, du sprichst da unheimlich offen drüber über das Thema. Und wie kam denn diese Entscheidung? Wie hast du denn gedacht, ich bringe jetzt ja auch, was ja unheimlich viel Energie vermutlich auch kostet, die Kraft auf zu sagen, ich nehme einen Podcast auf, ich mache meinen Instagram-Kanal und berichte darüber und ich frage Athleten Deutschland, ob ich mit denen einen Termin machen kann, um darüber zu berichten. Wie ist das entstanden, so diese Aktivität und ja.
Ich glaube, das kam auch mit der Zeit. Es wäre nicht ehrlich gewesen, wenn ich gleich vom ersten Tag an einen Podcast gemacht hätte oder vom ersten Tag Coaching anbiete oder all diese Dinge. Ich musste da selber wirklich reinwachsen. Zum Beispiel nach einem Jahr der Social Media Abstinenz fing ich erst an, da auch mal zu sagen, hallo, hier bin ich, ja, und jetzt kann ich auch ehrlich erzählen, was hinter mir war oder wer ich überhaupt bin, anstatt wie die Monate davor nur irgendetwas zu posten. Damit fing das halt an, ja, die Geschichte ehrlich zu teilen. Und ich habe gemerkt, dass da Interesse da war, dass zugehört wurde, dass nachgefragt wurde, dass da einfach ein Bedarf ist. Und leider sieht man das auch tagtäglich, wenn man nur auf die Straße geht oder wenn man Studien liest, wie viele einfach heutzutage und gerade auch im Sport betroffen sind. Und ich habe dann irgendwann es mir oder in mir gespürt, dass es meine Aufgabe ist, meine Erfahrung zu teilen, weil das ein so unglaublicher Kampf war. Und als ich dann auch während dieser ganzen Recovery, ich habe unfassbar viele Notizen gemacht, unfassbar viele Texte geschrieben, deswegen ich auch ein Buch schreibe, wo ich das alles einfach mal festhalte, aber auch genau das Leuten mitgeben will. Aber ich weiß heutzutage, lesen, ja, nicht so. Die meisten hören vielleicht lieber zu oder schauen sich Dinge an. Und dann dachte ich, ja, ich habe so viel da erlebt in meinen vier Wänden und in meiner inneren Welt, das kann ich teilen. Und da habe ich so meine Vorliebe auch fürs Schreiben, aber auch fürs, ja, in die Tiefe gehen, irgendwie in einem Podcast anders aufleben lassen. Und ja, das ist jetzt fast schon ein Jahr und das ist so ein, glaube ich, Vermächtnis fast schon, der immer abrufbar ist, egal für wen und von Anfang an anfängt oder einfach mittendrin. Thema oder unterschiedliche Themen, je nachdem, was man gerade braucht. Und sowohl Betroffene als auch Angehörige, glaube ich, finden darin Halt. Und dann auch irgendwann habe ich gemerkt, dann kam so auch eine erste Anfrage, inwieweit ich auch Coachings anbiete. Und ich habe das dann damals einmal versucht gehabt, aber ich habe gemerkt, nee, da bin ich noch, das geht gerade noch nicht. Das ist mir zu intensiv und das ist mir zu auffühlend und ich bin noch nicht so weit, um jemandem etwas mitzugeben. Da war der Podcast doch ein gefühlt sicherer Rahmen für mich, um auch danach Cut zu machen. Aber mittlerweile sehe ich, das geht sehr gut, ja, weil man selber auch wächst und wenn man selber sich entwickelt. Und ich glaube, das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass man dann auch weitergekommen ist. Aber alles halt zu seiner Zeit, genauso wie die Recovery, ja, alles kommt zu seiner Zeit. Es ist wie Zwiebelschälen, sage ich immer. Ja, Schritt für Schritt, häppchenweise, wortwörtlich, zurück ins Leben, ne?
Ja, das wäre auch tatsächlich schon so ein bisschen meine nächste Frage. Wie hast du denn deinen Weg aus der Essstörung gefunden? Gab es für dich ein Schlüsselereignis? Du hast es vorhin schon so ein bisschen berichtet, ne, mit dem Gefühl am nächsten Morgen. Ja, erzähl doch da gerne noch mal ein bisschen was drüber.
Ja, ein häufiger Knackpunkt war einfach, das kennt ihr vielleicht auch, man ist unter Freunden, man ist bei der Familie oder man ist zum Essen eingeladen und man wird indirekt oder direkt mit der Krankheit konfrontiert. Und irgendwann war das dann so weit, dass man sich immer mehr isoliert hat, zurückgezogen hat. Ich bin dann auch ausgezogen in meinem Loch, wie ich das immer dann auch gerne im Nachhinein gesagt habe, wo es immer schlimmer wurde, weil ich mich immer auch mehr aus dem Leben aus ja, ferngehalten habe, Einladung abgesagt habe. Und eigentlich hat aber mein Herz sich genau danach gesehnt. Und deshalb war das halt gerade diese in den Abendstunden, wurde ich halt traurig, habe ich mich einsam gefühlt. Aber die Essstörung war halt zu der Zeit immer stärker. Und trotzdem habe ich auch versucht, wenn ich auch dann daheim war bei meinen Eltern, ja, ich wollte meinen Eltern aber auch der Essstörung in dem Moment gerecht werden, aber es geht halt nicht, ja. Es kommt dann immer halt zum Knall. Und irgendwie wurde ich aber über die Liebe immer mehr dazu bewegt, dann doch etwas zu ändern oder etwas zu tun oder zumindest scheinheilig etwas zu machen, um vielleicht im ersten Moment war damals so ein bisschen der Grund, Ruhe zu haben von meinen Eltern, weil sie wissen, okay, ich tue ja was. So. Aber allein dieses nur machen hat mich auch immer wieder mit der Krankheit konfrontiert, ja. Und das hat etwas in mir bewegt. Und allein zu hören, dass man ja schnell zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung haben kann, Perikarderguss. Ich kann noch mich genau erinnern, als ich damals bei einer, das habe ich so ungefähr 5 Therapiestunden gehabt. Und als sie mir das gesagt hatte, habe ich richtig so Paranoia gehabt, auch so psychosomatische, gleich so Symptome und gedacht, oh Gott, nicht, dass ich jetzt auch irgendwie Herzbeutelentzündung habe und ich habe irgendwie totale Angst bekommen, Schweißausbrüche an dem einen Abend und da fing das erste Mal an, dass mir so bewusst wurde, okay, das ist gefährlich, ja, es ist gefährlich und es ist schon die ganze Zeit gefährlich gewesen, nur ist es nicht immer sichtbar, nicht immer spürbar, weil wir in der Essstörung halt gekonnt wissen, Gefühle zu ignorieren, weil wir immer mehr abstumpfen und ich habe dann, aber trotzdem immer mehr kam dann so ein Gefühl durch. Und dann auch der Schritt in die Klinik war auch, obwohl da eigentlich keine Plätze da waren. In einer Woche hatte ich den Anruf gehabt, dass ein Zimmer frei wurde. Das war auch schon irgendwie, ja, glücklicher Zufall und Schicksal. Es sollte so sein. Und ich habe echt so ferngesteuert gehandelt. Ich bin einfach hingefahren. Und ich weiß noch, ich saß im Auto und ich war so enttäuscht von mir selber, dass ich es habe so weit kommen lassen. Und in der Klinik, auch im Nachhinein, habe ich mir gesagt, eigentlich hat das mir nichts groß gebracht, aber es hat unfassbar viel gebracht. Ich habe nur gerade auch in der Klinik so rebelliert innerlich, weil man die Essstörung gespürt hat, dass hier jemand ihre Vorreiterrolle streitig macht. Und ich glaube, das war einfach so ein innerer Streit, den ich da gespürt habe. Und der war gut, der war halt wichtig. Dieses fast schon Schreien und Teuflische, was halt in mir los war. Und ich habe mich teilweise wie zwei Persönlichkeiten gefühlt, die da so einen inneren Dialog gefühlt haben. Und ich war zu der Zeit aber immer noch schwächer, immer noch schwächer. Und trotzdem weiß ich, habe ich da kleine Schritte gemacht. Sei es nur regelmäßig dann etwas zu essen, ja. Sich an so normalen Strukturen anzunähern oder einfach auch mal zu sehen, was eine normale Essensportion ist. Aber auch da habe ich gesehen, dass mir das Emotionale fehlt, ja, beim Essen beispielsweise, weil das war alles sehr auch dort berechnend. Aber die Emotionen haben da erstmal keinen Platz gehabt, weil es ging wirklich einfach nur darum, ganz klar zu sehen und zu erfahren, was ein normales Essverhalten als Beispiel ist. Aber da habe ich einfach gespürt, dass mir Essen doch eigentlich Spaß macht. Und klar mochte ich Essen, nur ich habe es mir halt verboten, weil das darüber ich mich irgendwie das Gefühl gegeben habe, ich kontrolliere mich. Aber weil ich ja eigentlich im Kern schon eigentlich gerne essen mag, habe ich einfach versucht, dann auch im Laufe, dann auch nach dieser verbindlichen Entscheidung, weil ich finde immer, es braucht eine verbindliche Entscheidung, sonst schwebt man irgendwie und erlaubt sich Rücktritte, aber die durften es halt nicht sein, ja. Und ich habe mich nach dieser verbindlichen Entscheidung, ich wusste halt, in welche Richtung es geht und was ich tun muss. Und Anfang war es einfach genau das Gegenteil von dem, was ich bis dato getan habe. Und dann habe ich, ja, ich habe häppchenweise, Stück für Stück, schrittweise einfach genau das getan. Aber vor allem die Angst überwunden, die immer da war. Aber auch irgendwann diese Angst einfach hinterfragt. Das war alles so Teil der Recovery. Also, woher kommt die Angst? Dieses, muss mich kontrollieren oder ich darf mir keine Fehler erlauben. Woher kommt das? Also, die Analyse dieser Glaubenssätze ist halt immens wichtig, weil sonst bearbeiten wir nur die Oberfläche, die Symptome, aber nicht die Ursache. Deshalb, das gehört alles dazu. Deshalb ist auch Hilfe unglaublich wichtig, sich Hilfe zu holen, weil die einem aufzeigen und einfach auch mal aus einer anderen Perspektive, was da eigentlich in einem rumort. Und das musste ich verstehen und ich musste diese Glaubenssätze halt korrigieren, überarbeiten, überschreiben und mir dann erstmal wirklich eine lange Zeit lang einfach nur neu einreden. Also ich habe sehr viel mit Schönreden gearbeitet, teilweise Sätze 10, 20 Mal aufgeschrieben, bis das irgendwann aus dem Kopf ins Herz gewandert ist. Und es ist tatsächlich so, allein diese auch Mantras oder positive Affirmationen, das war auch ein sehr zentrales Tool, was ich genutzt habe, um mir einfach das Gesunde und Richtige einzureden. Auch wenn es Anfang so gefühlt ein gegen sich selber anarbeiten ist, wir wissen, was das Richtige ist. Und wir spüren es auch immer mehr. Und manchmal war das wirklich nur einmal überwinden und dann war es eigentlich schon okay. Und jedes Mal habe ich die Erfahrung gemacht, die Angst ist unbegründet. Ja, und über dieses Machen, weil wir müssen ins Machen kommen, konnte ich immer mehr loslassen und eine ungesunde Routine verdrängen und eine gesunde etablieren und damit so diese meine Gesundheit wieder auch zur Herzensangelegenheit machen, aber vor allem auch daraus so ein schönes Projekt, ja, weil ich wusste, ich arbeite, ich möchte hier mit meinem Körper zusammenarbeiten und schauen, was möglich ist, was geht. Und da ist auch der Sport zum Beispiel ein ganz kann Fluch und Segen sein, aber kann auch Segen sein, weil über den Sport kann man sich auch anders spüren. Der Sport ist Spiegel für die eigene Leistungsfähigkeit. Der Sport ist sehr ehrlich und ich erlaube mir kein schlechtes Gewissen mehr beim Sport. Und der kommt nur dann, wenn ich weiß, hier ist, trainiere ich zu viel oder ich habe mich nicht richtig verpflegt. Ja. Und ich gehe also mit jeden Dingen und eigentlich sehr viel mit Situationen sehr achtsam um und ich spüre immer, was ist das Richtige, was ist das Falsche. Und je mehr ich das Richtige verfolge, konsequent, wird der gesunde Anteil im einen größer und irgendwann auch selbstverständlicher, dass man weniger nachdenkt, sodass man vielleicht auch vergisst irgendwann. Und ich merke, dass ich immer mehr vergesse und manchmal einfach nur unglaublich den Kopf schüttel, was war und was ich nie wieder will, ja. Und dafür ist manchmal die Erinnerung gut, dass man nie anfängt zu zweifeln und dass man immer weitermacht, immer weitermacht, immer weitermacht, weil es lange Zeit auch immer weitergeht und auch der Punkt kommt, wo man gänzlich frei ist.
Würdest du sagen, dass der Weg aus einer Essstörung sehr individuell ist oder gibt es quasi so ein paar, ich sage jetzt mal, Tipps und Muster, die vielleicht sogar jeder irgendwie verfolgen kann oder sich mitnehmen kann?
Ich glaube, dass bei sehr, sehr vielen es einfach die Angst auch ist, die sich so etabliert hat, die so den Sagen hat, die so den Ton angibt, dieses Restriktive, dieses Kontrollierte, dieses nicht vermeintlich nicht loslassen können, weil man damit Gefahr läuft, als Beispiel zuzunehmen. Ja, die Angst vorm Zunehmen. So zentral bei so vielen. Aber genau sich das Gegenteil einzureden, sondern gerade zum Beispiel auch, wenn man auch in der gerade Essstörung feststeckt und vermeintlich auch nicht trauen kann, was man sieht oder wen man im Spiegel sieht, weil viel kommt auch mit Wahrnehmungsstörungen noch dazu. Wir können zu einem gewissen Zeitpunkt nicht glauben, was wir sehen, was wir spüren, was wir wollen, weil die Essstörung einfach so präsent ist und das Sagen hat. Deshalb da erstens die Hilfe von außen holen und gleichzeitig manchmal eben vom Gefühl her gegen sich anarbeiten. Aber das ist gegen die Essstörung und für uns. So, das heißt, ganz zentral ist die Angst überwinden, mutig sein und dieses fast schon Schreien in einem aushalten. Das ist gut. Die ich coache, hat einen wunderbaren Satz gesagt: Das, was schreit, stirbt. Das ist so. Das, was schreit, stirbt. Du rebellierst erstmal, du wehrst dich, aber da musst du durch, da musst du kontern. Immer wieder und es wird leichter. Deshalb kontern. Und ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, das muss hier alles gerade nicht negativ sein. Ich will das positiv behaften, ja. Ich habe es mir wortwörtlich schön geredet. Und ich habe ein Herzenstagebuch geführt, deshalb heißt auch so eine Rubrik auch bei Instagram und auch auf meiner Website so Herztagebuch, weil aus dem Kopf ist ins Herz, ich mir einfach Dinge gesagt habe, immer wieder, und die kommen dann an. Also man kann sich selbst überlisten, genauso wie die Essstörung uns überlistet hat, ja. Und da helfen zum Beispiel Mantras, positive Affirmationen, wie ich schon gesagt habe, aber dieses Herztagebuch auch dahingehend nutzen, sich immer wieder auch tagtäglich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist und ganz konkret und bewusst auch bei seinem Körper, was man eigentlich will und da einfach mal reinspüren und auch sein inneres Kind mal wirklich fragen. Und das ist nicht einfach nur dahergesagt, sondern spricht mit euch selber. Er spürt und lässt überhaupt das Gefühl zu, weil ich habe gemerkt, und deshalb, da sehe ich so einen nächsten zentralen Punkt, dass man in der Essstörung eigentlich völlig losgelöst von sich selber lebt. Und wie die Verbindung wieder zu uns selber aufbauen müssen. Und da hat mir zum Beispiel sehr Meditation geholfen. Dieses Reinspüren. Ich habe auch damals von der Laura Marlina Seiler die Rise Up and Shine Uni gemacht. Das war so ein begleitete Online-Seminar und sehr, sehr viel Interaktives, was man da nutzen konnte. Es hat mir sehr, sehr gut getan, vor allem was die Verbindung zu mir selber anbelangt. Dann ein Recovery-unterstützendes Umfeld suchen. Ja, das heißt, Menschen um dich, die dich dabei unterstützen, die dir ein Gefühl geben, dass Essen total Spaß machen kann. Ja, ich will mich mit Menschen umgeben, habe ich mal gesagt, die sich um das letzte Pizzastück streiten. Ja, und das habe auch ich damals in der Kindheit gehabt. So, und das will ich wieder. Diese Freiheit, dieses Intuitive, dieses, ja, das alles, was man in der Essstörung nicht hat. Diese Freiheit will ich, diese Freude, diese ehrliche Freude, diese Vorfreude, das ist so ein belebendes Gefühl, wenn man nur an die Kindheit denkt. Zum Beispiel lange Autofahrten. Ich kann mich genau erinnern, wie ich einfach nur, wir sind nur ins Auto gestiegen und habe ich schon gefragt, ja, was haben wir denn zu essen mit? Ja? Ja, so. Und das ist geil. Im Auto sitzen hat man irgendwie sein Brötchen gegessen oder irgendwie solche. Bei uns gab es damals, ist so eine super Kindheitserinnerung, Lunchables, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die aus meiner Generation sind. Das sind solche Cracker, da war eine Käsescheibe drauf und so eine Mortadella-artige Scheibe. Und da hat man halt solche Burger gestapelt. So. Oder Eine Kindheitserinnerung war bei mir immer, die meinen Podcast hören, die wissen das, ein Zitroneneis mit bunten Streusel in der Waffel, nicht im Becher. Und gerade dieses Knuspern der Waffel ist doch das Geile am Eisessen und nicht dieser Becher, wenn man die Kohlenhydrate aus der Waffel sparen möchte. Nein, das ist ein Erlebnis. Und dieses Erlebnis, was man sich erlaubt und gönnt, das macht das Herz glücklich. Und es passiert nichts. Ja, das musste ich immer wieder viele Erfahrungen sammeln, um dieses Gefühl endlich auch im Herz reinzulassen. Und das wäre so das Nächste, sich an diese Dinge einfach zu erinnern, die wieder rauszuholen und jeden Moment nutzen, wo sich das ehrliche, intuitive Gefühl zeigt. Als Beispiel, keiner kann mir sagen, wenn er durch den Bäck am Bäcker oder zum Bäcker geht, an der Theke vorbei, frisch gebackene Berliner oder bei uns in Hamburg hier Franzbrötchen, ja, das macht doch was mit einem. Man hat da Bock drauf. Ja, man will nachgeben. Nachgeben, weil ich hatte dieses Gefühl immer. Mal wieder ganz klein, aber es war da. So essgestört ich auch momentan war. Aber diese Gefühle sind da. Und diese Gefühle kann man nutzen, sich wieder zu erinnern an das wahre Leben. Ja, und genauso einfach dieses dann dieses mit Essen anfreunden, ja, und zum Beispiel auch Dates mit seinem inneren Kind haben. Das heißt, vielleicht ganz bewusst mal zum Eismann gehen und sich dieses eine Eis bestellen. Oder ein ganz bestimmtes Kindheitsgericht nachkochen. Oder die Kontrolle einfach ganz bewusst abgeben. Das heißt, sich bekochen lassen. Sich einfach mal einlassen, ohne vorher zu wissen, was auf den Tisch kommt. Und Überraschungen sind schön, ja. Das versuchen, ja, einfach mal zuzulassen, loslassen, um zulassen zu können. Dann genauso wichtig, gerade wenn es ums Essen geht, wie ich gerade schon meinte, Essen, sich mit Essen anfreunden, wenn wir am Tisch sitzen, ist ganz wichtig, dass wir stressfrei an den Tisch kommen. Das hat mir manchmal auch vorm Essen eine kurze Meditation geholfen, weil Stress schließt den Magen. Und das brauchen wir nicht. Ja, deshalb entspannt zum Essenstisch kommen. Menschen um sich haben, die einem gut tun. Und das Auge ist mit. Ja, macht es euch schön. Zelebriert das und seid in dem Moment auch ganz bewusst dabei mit dem Gefühl, Essen, das sind Lebensmittel, Lebensmittel zum Leben da, ja. Und das einfach aufzunehmen und dankbar sein, wertschätzen und wissen, das tut mir jetzt gut. Und einfach dieses Schönreden, aber das ist ja nicht nur ein Schönreden, das ist die Wahrheit. Ja, und ganz bewusst dann an dieser Selbstliebe arbeiten und an diesen Glaubenssätzen, die einen vielleicht dahin geführt haben. Also es ist ein ganz direktes Arbeiten an den Symptomen der Essstörung, aber auch an der Ursache. Und deshalb da, das ist eine komplexe Geschichte, deshalb ist es nur wichtig und richtig, sich da Hilfe zu holen. Aber am Ende des Tages sind wir es. Und deshalb, bei mir war es ja anfangs vieles auch für meine Eltern machen. Aber irgendwann wusste ich mache das für mich. Und diese Entscheidung für mich ist so zentral. Ich will. Und die Sätze nicht mit einem Licht umschreiben, sondern wirklich positiv. Das heißt, ich will zunehmen. Ich will gesund sein. Ich will frei sein. Ich will mein Leben unzensiert genießen, wahrnehmen, was um mich herum passiert. Ich will mich dafür öffnen und frei machen. Und ja, das so als vielleicht erste Ansätze, ja, bei denen die Recovery einfach mit auch ausmachen, glaube ich, viele mehr oder weniger einfach auch, glaube ich, integrieren könnten.
Ja, also auf jeden Fall super wichtig, beziehungsweise entscheidend, so die innere Einstellung und was da alles passiert. Aber wer sind denn vielleicht auch so externe, in Anführungsstrichen, Wegbegleiter, die dir geholfen haben oder wo du gesagt hast, also heute sagen würdest, das war unheimlich wichtig, dass die da waren und mich begleitet haben?
Ja, Nummer eins, meine Eltern, wo man immer wieder gestritten hat, ja, aber wir haben gestritten, weil mein Herz eigentlich nicht streiten wollte, ja, weil er liebt. Und die Liebe war und ist immer mein Anker, der mich auch immer wieder auf die richtige Spur bringt. Ja, also Menschen, die einem lieb sind und zu wissen, dass die Menschen, die wir lieb haben, uns gesund brauchen. Und dass wir nicht nur uns gut tun, dass wir nicht nur uns selber etwas Gutes tun müssen, sondern dass wir auch unseren Mitmenschen etwas Gutes tun wollen. Und das können wir nur, wenn wir gesund sind Und wenn wir gesund sind, sind die automatisch auch glücklich. Ja, weil das, man kann sich nicht vorstellen, was eine Mutter ausmachen muss, wenn sein Kind wortwörtlich verhungert, ja, und an dieser Krankheit fast stirbt. Und da einfach Menschen um sich zu haben, obwohl man ja anfangs immer sagt, nee, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, oder so wie ich auch aussieht, diese Hilfe einfach annehmen. Diese Arme, die sich da öffnen, die die Hand reichen, annehmen. Dann auch meine Ärztin in der Klinik, damals in der schönen Klinik Bad Bramstedt war ich, die hat mir irgendwie ein Gefühl gegeben, ein Gefühl von Liebe, ich weiß nicht warum, obwohl das einfach eine ganz auch professionelle Beziehung war, aber allein sie da zu haben, hat mir, war so wie ein Mutterersatz auch in der Klinik, weil ich da mich so allein gefühlt habe und das war so, tat mir so gut. Deshalb auch da wieder die Liebe, ne? Ja, mein Bruder mit das, was er vorgelebt hat, dass der ist und das, was wir zusammen erleben könnten, auf eine ganz intensivere Art und Weise, wenn man frei ist. Und heute ist der Punkt, wo er sich einfach keine Sorgen mehr machen braucht und jetzt endlich, wo ich ihn auch inspiriere und nicht nur andersrum. Und wir sind so, das ist so ein Geschenk. Und ich weiß, das haben nicht alle, ja. Aber Familie muss nicht immer nur genetisch oder biologisch Familie, das kann ja auch eine so gute Freundin sein. Einfach Menschen, die einem wichtig sind. Die sind für einen da. Das war auch bei mir so. Ich habe auch ganz zentral zum Beispiel zwei Freundinnen, die Tabea und Katharina, die mich mit der Wahrheit konfrontiert haben, die ich in dem Moment nicht hören wollte. Aber das war wichtig. Und die Menschen meinen es nur gut mit euch, ja. Nur die Essstörung will das gerade nicht hören. Deshalb auch als Angehöriger zu wissen, okay, hier spricht gerade nicht die Ramona, sondern die Essstörung. Und ich weiß, sie brüllt mich jetzt gerade an, aber ich weiß, das will sie eigentlich nicht, sondern sie ist halt gefangen. Deshalb vor allem haben mir die Menschen geholfen. Aber am Ende auch mein starker Körper. Ja. Und ich weiß, dass ich heute doppelt in ihn investieren muss. Und der Satz, mein Körper hat mich noch nie enttäuscht, ja. Was er da teilweise, was er für uns durchhält und durchmacht und alles tut, damit wir überleben, ja. Und was tun wir? Einfach mal sich mal bewusst machen, was wir uns antun, was wir unserem armen Körper antun. Und unser inneres Kind ist eigentlich, sitzt in der irgendwo versteckt, ja, und möchte eigentlich raus, aber hat Angst vor uns selber. Deshalb sich mit sich selbst verbinden, unserem inneren Kind die Hand reichen, in den Arm nehmen und sagen, du bist jetzt sicher, ich übernehme Verantwortung. Und das sage ich nicht nur so, sondern wirklich spüren, sich auch teilweise selber in den Arm nehmen und sagen, Körper, wir machen das zusammen. Das heißt, teilweise auch in Wettkämpfen oder nach Einheiten mache ich so, sage ich danke, dass du es wieder so gerockt hast. Aber ich fördere dich jetzt auch. Und das ist so ein eigentlich schönes Gefühl. Und auch da wieder sind wir beim Thema Liebe. Liebe aufbringen. Liebe annehmen. Und ja, und ich habe auch immer gesagt, ich entscheide mich für die Liebe und nicht mehr für den Teufel. Und man kann in Momenten ganz klar abwägen. Was ist das eine, was ist das andere? Und ganz ehrlich, wenn wir uns für die Liebe entscheiden, fühlt sich das langfristig gut an. Wenn wir uns für den Teufel entscheiden, ist es vielleicht kurzzeitig, sagen wir, ah, haben wir wieder Kalorien gespart, aber kurz danach sind wir unglücklich. Und das Gefühl hatte ich jeden Abend in Zeit der Krankheit gespürt. Und das wollte ich nicht mehr. Und das wurde immer größer, immer stärker, dieses Unwohlsein, dieses Depressive, dieses Lustlose, dieses, ja, aber dadurch kam die Wahrheit einfach immer mehr ans Licht, dass ich das nicht will. Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, diese verbindliche Entscheidung, aber dass das danach Arbeit ist, klar. Aber das ist genau die Arbeit, die sich lohnt, genauso wie das Investment in einen selber. Es zahlt sich immer aus. Ja, darauf können wir uns verlassen. Aber wir müssen anfangen. Und am besten jetzt, weil es schon morgen zu spät sein kann.
Ja, vielen Dank für deine Offenheiten, auch für den Appell. Wir haben jetzt tatsächlich, die Zeit ist ziemlich verflogen, schon 45 Minuten gequatscht. Deswegen würde ich jetzt nochmal sagen, der Chat ist jetzt offen. Es tut mir leid, der war eben deaktiviert. Ein Glück hatte jemand meine Handynummer und konnte mir das schreiben. Also, ihr könnt ja jetzt gerne eure Fragen reinstellen. Und ich würde in der Zeit nochmal Ramona fragen, ob sie noch was hat, was ihr jetzt noch auf der Seele brennt, was ihr euch noch mitgeben möchte, nach diesen wahrscheinlich für dich auch schon wieder sehr intensiven 45 Minuten, wo du uns ja auch sehr intime Einblicke gewährt hast.
Ich glaube, ich habe da so viel, glaube ich, schon platziert, aber zentral einfach die Aussage, nutze die Zeit, die du noch hast, ja, und tatsächlich zählt jede Sekunde. Ja, und jeder, der hier zuhört, das ist schon mal ein Schritt. Ich weiß nicht, ob du da draußen gerade betroffen bist oder einfach nur oder jemand anderes betroffen ist und du mal reinhorchen möchtest, was diese Krankheit eigentlich bedeutet oder in Menschen auslöst. Oder was sie mit Menschen macht. Das ist schon super wertvoll, dass du hier bist, nur zuhörst oder etwas mitnehmen möchtest für jemand anderes. Ich kann Angehörige bestärken, nicht aufzuhören, die Betroffenen damit zu konfrontieren. Genauso wie ich Betroffene jetzt nur bestärken kann, darauf aufzubauen und nicht nachzulassen, ja, mutig zu sein. Und wenn du da draußen, der das jetzt sieht und hört, ja, mehr auch oder intensiver mit mir persönlich arbeiten magst, weil du vielleicht spürst, das, was sie sagt, das empfinde ich auch oder ich habe ähnlich gefühlt oder ich fühle ähnlich. Und wenn ich dich da irgendwie auch jetzt hier im Herzen erreicht habe, bin ich schon dankbar dafür, weil darauf kannst du aufbauen. Aber wenn du intensiver daran arbeiten möchtest und das mit mir, sehr, sehr gerne. Aber ob mit mir oder ohne mir, arbeite dran. Das kann ich nur sagen. Und dass es sich lohnen wird, auch wenn sich das momentan wie gegen sich selber arbeiten anfühlt. Aber ich habe mir immer gesagt, ich glaube an das Leben, auch wenn ich das jetzt noch nicht so spüre. Aber früher oder später wandert das aus dem Kopf ins Herz. Und es braucht nur, wie Training, ja, es braucht nur die Wiederholung. Und es wird leichter.
Ja,
Ja.
das ist doch schon mal ein sehr schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich, während ihr euch jetzt alle noch eure Fragen überlegt, die ihr jetzt hier in den Chat schreiben könnt, schreibe ich mal was in den Chat. Und zwar nochmal ein paar ein paar Websites. Da ist einmal Ramonas Website, wo ihr auch Kontakt zu ihr aufnehmen könnt. Und dann habe ich euch auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einmal die Seite zu Essstörungen reingestellt. Da findet ihr auch nochmal alle Infos, vielleicht auch wenn es darum geht, was für eine Form von Essstörung kann es sein, habe ich, hat jemand anders, ich weiß es nicht. Und auch da nochmal Tipps und Tricks, da kann man sich auf jeden Fall auch ein bisschen belesen. Für alle Leistungssportlerinnen und Sportler unter euch gibt es auch Mental gestärkt und Athletes in Mind. Das sind zwei Initiativen, die auch, ja, wenn es tatsächlich notwendig ist, psychotherapeutische und psychologische Hilfe vermitteln können und das auch tatsächlich ein bisschen schneller, als wir da manchmal leider sonst drauf warten müssen. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis darauf. Und genau, Ramona hat schon gesagt, ich habe es eben auch schon gesagt, aber sie freut sich auch, wenn ihr Kontakt zu ihr aufnehmt. Genau, und ist da auch ganz offen. So, und jetzt freue ich mich auf eure Fragen, wenn ihr die jetzt noch nicht stellen mögt oder euch damit vielleicht auch jetzt hier nicht wohlfühlt, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das auch über E-Mail zu machen oder über die Social-Media-Kanäle bei Ramona oder bei Athleten Deutschland. Ihr habt ja diverse Kontaktmöglichkeiten und manchmal muss es vielleicht auch erst ein bisschen reifen.
Vielleicht noch ein Hinweis. Wenn ihr manchmal auch auf einen Platz wartet oder irgendwie nicht die Hilfe bekommt, die ihr sucht. Ich habe damals einfach meine Krankenkasse angerufen tatsächlich und wurde da wirklich recht schnell vermittelt. Und das ist vielleicht eine Anregung, die ihr auch nochmal mitnehmen könnt.
Super. So, jetzt habe ich hier doch die erste Frage reinbekommen. Und zwar, welche Art von Essstörung hast du durchgemacht und ab wann hat dich das erste Mal dein Umfeld darauf angesprochen?
Also ich glaube, es ist so eine klassische Magersucht bei mir gewesen. Und angesprochen immer mal wieder. Aber ich habe das halt sehr oft auch mit dem Sport vertuscht, ja. So, ja, ich mache Ausdauersport, das sieht man halt so aus, ja. Aber man kann auch gesund den Sport betreiben und gesund sein und auch sportlich ausschauen. Sportlich heißt nicht abgemagert, ja. Und nur irgendwann war dann auch der Punkt, wo das halt wirklich nicht mal mehr dünn war. Und das habe ich dann auch selber gesehen, obwohl das schon vorher so war. Aber dieses, das sieht man halt einfach nicht, wenn man sich was anderes einredet. Das meinte ich gerade, was ich mit Ihnen sagte. Man kann sich selber manchmal gar nicht trauen. Da, wo die Freunde es auch gewagt haben, wirklich mal was bewusst anzusprechen. Und natürlich sehr, sehr häufig von meinen Eltern allein nur, wie man eben am Essenstisch war oder wie man sich verhalten hat. Ja, das spürt man, das sieht man. Und ich glaube, ich spüre bei sehr, sehr vielen einfach, man spürt das bei anderen, ob da etwas nicht stimmt. Und es ist jedes Mal einfach traurig. Und genau, aber ich hatte dieses klassische Magersucht, aber nie eine Essbrechsucht. Also ich habe mich nie übergeben, also nie Richtung Bulimie. Was aber, wie ich aus der Klinik weiß, auch sehr, sehr viele betrifft, weil es sich immer so zwischen Extremen pendelt. Was einfach nur ein Zeichen ist, dass der Körper sich danach sehnt, ja, und sich irgendwann holt, was er braucht. Nur die Essstörung wehrt sich dann. Und bei vielen war das eben dieses bulimische Verhalten. Ich habe es halt viel mit Sport damals auch kompensiert, ne? Und das war einfach ein einnehmender, krankhafter Zwang, der mich einfach im Keller gewirtschaftet hat und nichts mit ehrlichem Sporttreiben zu tun gehabt hat. Ja. Du bist gerade auf stumm gestellt, Julia.
Ich habe gesagt, danke dir und
Achso.
danke auch für die Frage. Wir haben noch Platz für mehr. Das habt ihr jetzt beim Lippenlesen schon mitbekommen. Aber ja, also wenn hier noch jemand seine Frage loswerden möchte, dann gerne jetzt. Würdest du denn auch so dem Umfeld empfehlen, auch quasi eine betroffene oder eine vermeintlich betroffene Person darauf anzusprechen? Und wenn ja, vielleicht auch wie? Also das ist ja, stelle ich mir tatsächlich auch sehr schwer vor.
Ich hatte ja so gerade gemeint, immer auch denjenigen versuchen, ja, einfach mit der Wahrheit zu konfrontieren. Aber es ist ja auch immer so, dass man das den Personen manchmal gar nicht ansieht, ja. Essgestört zu sein heißt nicht, dass man irgendwie ja abgemagert ist oder dünn, ja. Und das ist genauso ernst zu nehmen, wie jemand, dem man es vielleicht einfach nicht ansieht. Das heißt aber da seitens, wenn derjenige zum Beispiel einen Schritt macht oder selber meint, ah, ich bin ja noch nicht dünn genug, um mich für eine Klinik ja zu bewerben, ja. Doch, jeder hat das Recht, wenn er sich von dieser Krankheit eingenommen fühlt, einen Platz beispielsweise in der Klinik oder er ist auf jeden Fall ja, so weit, dass er einfach auch Hilfe bekommen darf. Jeder hat Hilfe verdient und jeder darf sich Hilfe holen und muss nicht erst dünn oder abgemagert sein, weil Essstörung ist leider so vielschichtig, hat so viele Gesichter und jeder und jede Form der Essstörung ist ernst zu nehmen. Und keiner sagt, dass du dann erst krank bist, wenn du so oder so den oder den BMI hast oder sonst was, ne?
Ja, das finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass man da auch wirklich, ja, differenziert. Und vielen Dank, dass du meine Frage jetzt beantwortet hast. Okay, dann ein letztes Mal das Angebot, stellt gerne eure Frage und ansonsten aber bitte auch wirklich im Nachgang melden, auch wenn es bei euch jetzt was ausgelöst hat. Manchmal kommt das vielleicht auch erst am nächsten Tag oder auch eine Woche später. Wir sind da alle gern für euch da.
Jeden Fall.
Und ja, ansonsten würde ich mich tatsächlich jetzt ganz, ganz herzlich bei Ramona bedanken für diese Einblicke und dafür, dass du so offen darüber sprichst und dir heute Abend die Zeit genommen hast, um
Sehr, sehr gerne.
uns darüber zu reden.
Danke für den Raum, auf jeden Fall. Und vielleicht als Abschluss meinerseits für dich da draußen. Du bist nicht alleine. Und das war damals auch die Intention für diesen Podcast, ja, dass man sich, auch wenn man es noch nicht nach außen tragen machen möchte, dass man sich im Stillen mit der Wahrheit konfrontieren mag oder kann oder auseinandersetzen kann. Und dass es ein geschützter Raum ist. Und das war so die Idee auch hier. Und deshalb vielleicht auch die Idee langfristig, dass man das vielleicht auch etabliert oder häufiger anbieten kann, weil vielleicht ja einfach ein Bedarf da ist, aber in einem geschützten Rahmen. Und ich glaube, gemeinsam ist man immer stärker, aber dieses gemeinsam stärker fängt auch in uns selber an. Das heißt, Teamwork, setzt auf euer Teamwork mit euch selbst. Und da diesem Teamwork, wie ich schon gesagt, steckt, darin steckt so viel Potenzial und Kraft, was ihr vielleicht jetzt noch gar nicht spürt. Deshalb überrascht euch selbst.
Das war ein sehr schöner Appell zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend allen.
Genau, schönen
Bis
Abend, ihr Lieben.
dann. Ciao.
Tschüss.